Ihr Lieben, ich möchte heute mal mit einer Frage beginnen und ich möchte euch am Anfang fragen, was ist die Überschrift über deinem Leben? So. Vielleicht gibt es auch mehrere Überschriften, mehrere Kapitel. Und mit Überschrift meine ich so Sätze, die dich geprägt haben. Vielleicht hast du die irgendwann schon als Kind zugesprochen gekriegt, vielleicht kamen die auch irgendwann im Laufe deines Lebens. Aber was sind die Sätze, die Überschriften, wie Kapitelüberschriften, die dich geprägt haben? Ein paar Beispiele. Ich muss gerade denken an einen Freund aus meiner Jugendzeit, der von klein auf von seinen Eltern gehört hat, du wirst Arzt. Vielleicht sagt ihr, da gibt es Schlimmeres, was man hören kann, zumindest die Ärzte unter uns. Aber dieser Junge hat das von klein auf gehört. Sein Vater war Chefarzt im großen Krankenhaus, seine Mutter war Zahnärztin. Und das war der Satz, den der immer gehört hat. Du wirst Arzt. Und sein ganzes Leben war darauf ausgerichtet. Ich erinnere mich noch, wie der für Klausuren gelernt hat, wie das zu so einem Leistungssatz in seinem Leben geworden ist. Weil damals war eins klar, als er Abi gemacht hat, um einen Studienplatz zu kriegen, da musste schon wirklich ein Bomben-Abi haben. Das heißt, er hat sein Abi mit 1 gemacht. Ihm blieb auch nicht viel anderes übrig. So sehr ist das Identität geworden in ihm. Der hat seinen Medizinertest mit Bravour abgeschlossen und hat sein Studium dann großartig abgeschlossen und durchgeführt. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit ihm, als er mit dem Studium fertig war und sein, ich glaube, es ist dann Facharzt, irgendwie, also seinen Ausbildungsarzt gemacht hat, als er dann noch in Ausbildung war, aber schon als Arzt gearbeitet in einem großen Krankenhaus. Und er mir gesagt hat, weißt du, Olli, ich hasse es. Ich wollte das eigentlich nie. Und ich glaube, das Schlimmste ist, ich kann es wirklich gut, sagte er, aber ich mag keine Menschen. Das ist vielleicht nicht die beste Voraussetzung, um Arzt zu werden, aber das stellte sich irgendwann heraus bei ihm, als er dann Patientengespräche geführt hat und gesagt hat, daran rumschnibbeln, okay, aber danach ein Gespräch darüber, oh nee. Und da habe ich so gedacht, Mensch, warum machst du nicht irgendwas anderes? Und er hat gesagt, es ist zu spät. Kennt ihr das? Dieses Gefühl, es ist zu spät, ich kann nichts mehr ändern? Ich denke an einen anderen Mann, da würdet ihr sagen, hey Arzt, die Probleme möchte ich haben. Ich denke an einen anderen Mann, an die 60, knapp drüber, glaube ich, mittlerweile, der hat von klein auf gehört, du bist böse. Du bist gemein. Du bist schlecht. Und das ist bei ihm tatsächlich, von Kindheit an hat ihn das geprägt, hat das immer wieder gehört. Und was soll ich sagen, er wurde böse. Er wurde gemein und schlecht. Er wurde ein Mensch, der gefährlich war. In seiner Lebensgeschichte, wenn du das hörst, denkst du, du bist irgendwie in einem Hollywood-Film gelandet. Da spielt Drogen eine Rolle, Kriminalität spielt eine Rolle, auch Waffengewalt, ja. Das ist so ein Typ, der war in Schießereien war der eingebunden. Der hat wirklich mit einer Waffe ist der rumgelaufen und hat sie auch benutzt. Knastsituation, Gefängnis gehört zu seiner Geschichte. Und für ihn ist das zu so einer Identität geworden, dass er gesagt hat, ich bin gemein, ich bin böse, ich bin gefährlich. Der Mann ist knapp über 60. Wann immer ich mich mit ihm unterhalte, sage ich, ey du, ich mag dein Selbstbild. Ich weiß nicht, ob du das gerne hören kannst von mir, aber ich finde dich nicht so sonderlich gefährlich mehr. Das war vielleicht früher mal so. Aber heute, ich laufe schneller, als du überhaupt dich bewegen kannst. Selbst wenn du mir was tun will, möchtest. Und er weiß es. Aber das Selbstbild ist noch da. Die Überschrift ist noch da. Und wisst ihr, was es mit ihm macht? Es hat sein ganzes Leben zerstört. Und es macht ihn heute einsam. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mann einsam stirbt, ist unfassbar hoch. Nicht nur wegen all der Folgen von Drogen- und Alkoholmissbrauch, sondern auch, weil er niemanden an sich ranlässt, weil er ist ja böse und gefährlich. So. Manche von euch, die haben das gehört, ich war vor ein paar Wochen im Kosovo, da war ich in einer Drogenreha, da habe ich ganz viele Männer getroffen, die ähnliche Geschichten erzählt haben. Und sie alle begannen mit der Überschrift, dass irgendjemand mal in ihr Leben gesprochen hat, du bist nicht liebenswert, du bist nicht wertvoll. Und all das hat zu einer Zerstörung ihres ganzen Lebens geführt. Und wie viele Jugendliche kenne ich, die das Gefühl haben, weil sie das immer wieder mal erzählen in der Jugendarbeit, dass sie eigentlich nur so wirklich sich geliebt fühlen, wenn die schulischen Leistungen zum Beispiel stimmen. So. Und ich bin sicher, das sind nicht Sätze, die die Eltern ausgesprochen haben. Vielleicht manchmal schon. Manche von euch sind Eltern, die wissen, manchmal sagt man auch als Vater und Mutter Dinge, was man nachher bereut, wenn man das ausgesprochen. Aber manchmal ist es auch einfach, dass unser Umgang mit bestimmten Themen das prägt. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr bei anderen bleiben. Vielleicht habt ihr schon, während ich jetzt so ein paar Beispiele gebracht habe, vielleicht angefangen, schon über euch nachzudenken. Und ich möchte euch fragen, was sind die Überschriften in deinem Leben, die dich prägen? Was hast du gehört? Vielleicht schon als Kind. Was in deinem Leben zu einer Überschrift geworden ist, wie so ein Fundament, auf dem alles aufbaut. Vielleicht waren es keine Sätze, die jemand gesagt hat, vielleicht war es Erfahrung, die du gemacht hast. Wir sind Menschen, wir werden durch Geschichten geprägt, Geschichten, die wir hören oder die wir erleben. Vielleicht hast du was erlebt und selber Sätze in dein Leben gesprochen. Für mich interessiert sich ja eh keiner. Ich bin eh überflüssig. Ich bin immer allein. Ich bin wertlos oder anderes. Ihr Lieben, ich habe euch mal was mitgebracht. Ein weißes Blatt Papier. So wie das jeder Autor eines Buches oder einer Geschichte am Anfang wahrscheinlich in der Hand hält. Und dann passiert Folgendes. Er nimmt wahrscheinlich nicht einen Stift, aber das ist gerade praktisch. Rechner, Computer könnt ihr jetzt gar nicht sehen, nur Schreibmaschine ist auch zu kompliziert. Das Erste, was er macht, ist, wenn er eine Geschichte schreibt, eine Überschrift, Kapitelüberschrift, vielleicht sowas wie das hier. Tim, du bist nichts wert. Stellt euch vor, solch eine Kapitelüberschrift. Ihr nehmt ein Buch, ihr schlagt es auf und da steht, Tim, du bist nichts wert. Was wisst ihr? Was ab jetzt passiert? Es wird eine Geschichte erzählt. Und wahrscheinlich wird erzählt, wer Tim ist, was ihn ausmacht. Vielleicht Charaktereigenschaften, aber vielleicht auch Erfahrungen und Situationen in seinem Leben, in dem er immer wieder gehört hat, dass er nichts wert ist und dem er das erlebt hat, dass er nichts wert ist. Und warum er vielleicht irgendwann selber glaubt, dass er nichts wert ist und sich das anfängt in seinem Leben zu zeigen. Was als Erstes da war, war das leere Blatt Papier, auf die jemand eine Überschrift gesetzt hat. Und die Überschrift prägt die ganze Geschichte, die danach kommt. So. Wie ist es bei dir? Welche Überschrift hast du selbst oder haben andere in dein Leben geschrieben? Und was wäre, wenn jemand kommen würde, die Seite in deinem Buch oder in diesem Buch von Tim umblättern würde und eine neue Überschrift drüber schreiben würde? Sowas wie sowas wie eine neue Hoffnung und ein neues Leben. Was passiert, wenn du das umblätterst von dieser Seite, dem du bist nichts wert, auf diese? Eine neue Hoffnung und ein neues Leben. Könnt ihr spüren, was in diesem Augenblick passiert? Nur mit dieser Überschrift, da steht noch nichts, ja? Das ist noch ein weißes Blatt Papier sonst. Aber dieses weiße Blatt Papier und nur diese Überschrift, diese neue, ändert alles. Ihr wisst, hier beginnt ein neues Kapitel, eine neue Hoffnung. Die wird spürbar, nur durch diese Überschrift. So. Ihr Lieben, genau das ist es, glaube ich, was Lukas mit unserem Predigttext macht. Er zeigt uns eine neue Überschrift. Ich nehme euch da mal mit rein in den Predigttext. Wir haben ihn gerade schon gehört, auch ein bisschen Kontext gehört von dem Predigttext. Da wissen wir, worum es geht. Vorher, dass der Predigttext heute, Lukas 24, Vers 50 bis 53, nur vier Verse, ganz kurz nur, sind die letzten Worte im Lukas-Evangelium. Das ist also der Abschluss. Lukas erzählt in 24 Kapiteln, die man später eingeteilt hat, aber in dieser Geschichte, die 24 Kapitel bei uns dauert, erzählt er die Lebensgeschichte von Jesus. Ja? Und diese letzten vier Verse, die heute der Predigttext sind, damit endet er. Und direkt davor, das haben wir gehört, wird erzählt, dass Jesus nach seinem Tod und seiner Auferstehung in seinen Jüngern begegnet. Und wir erfahren in der Apostelgeschichte, dass er nicht nur einmal kurz da war, sondern dass er über eine Dauer von 40 Tagen ständig immer wieder da war. Und dann ist er mal wieder verschwunden. Wir lesen sogar, dass er plötzlich im Raum erscheint. Der Raum ist zu, die Türen, Fenster sind zu, die Jünger sind versteckt und plötzlich, plopp, ist Jesus mitten im Raum. Und genauso ist er plopp danach auch wieder weg. Diejenigen, die es noch kennen, denken vielleicht hier gerade an, piep, piep, Scotty, beam mich rauf. So, das ist auf einmal ist er da und genauso ist er auf einmal wieder verschwunden, ist an anderen Orten und begegnet anderen Menschen. Paulus erzählt, dass über 500 Menschen an unterschiedlichen zu unterschiedlichen Tagen, an unterschiedlichen Situationen begegnet Jesus. Und er kann einfach so auftauchen. So. Aber jetzt an dieser Stelle ist er mit den Jüngern nochmal zusammen. Und er erklärt ihnen alles, was im Gesetz bei den Propheten und in den Psalmen über ihn steht. Das heißt, was Jesus macht, ist erklärt ihnen, im ganzen Alten Testament geht es um mich. Ihr dürft das nicht vergessen. Und er geht es mit ihnen durch und erklärt ihnen, warum es schon im Alten Testament um ihn ging. Und er zeigt ihnen, dass er der lebendige Gott ist, von dem immer die Rede war. Und dann gibt er ihnen einen neuen Auftrag. Er sagt ihnen, in meinem Namen, macht euch das bewusst, Jesus sagt, in seinem Namen sollen alle Nationen der Erde, alle Völker zur Umkehr gerufen werden und erfahren, dass ihnen die Sünde vergeben wird. Im Namen von Jesus. Das ist eine steile Aussage. Aber er gibt den Jüngern den Auftrag, das in die Welt hinauszutragen. Und dann sagt er aber noch, wartet hier, bleibt in Jerusalem. Das ist ein ganz konkreter Auftrag. Denn ihr werdet mit dem Heiligen Geist ausgerüstet werden. Danach Attacke, bis dahin wartet noch. Ja? So. Das geht unserem Predigttext voraus und dann macht Lukas Folgendes. Lukas ist bei den Evangelisten vielleicht derjenige, der am stärksten sich selber als Historiker versteht. Ja, er beginnt, die anderen auch, aber bei Lukas wird es deutlich genannt, am Anfang seines Evangeliums und am Anfang der Apostelgeschichte, da sagt er, dass er akribisch nachgeforscht hat und Augenzeugenberichte gesammelt hat, um die Echtheit, die Historizität der Ereignisse nachzuweisen. So. Und mit diesem Selbstverständnis schreibt dieser Lukas jetzt am Ende diese letzten vier Verse. Ich lese sie nochmal vor und ich möchte euch bitten, nehmt mal wahr, wie ein Regisseur richtet Lukas zwei Szenen ein am Ende. Zwei Perspektiven. Er richtet die Kamera als erstes auf Jesus, auf das, was er sagt. Und danach kommt ein harter Cut. Und die Kamera wird auf die Jünger gerichtet und auf das, was sie tun. Achtet mal drauf. Ich lese mal erst die erste Kameraeinstellung vor. Vers 50. Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Erste Kameraeinstellung. Komplett auf Jesus gerichtet. Und was erfahren wir? Drei wichtige Dinge. Das erste, was Lukas beschreibt, ist, Jesus führt die Jünger zu dem Berg bis nach Bethanien. Da ist ein kleiner Hügelberg gewesen, da geht er mit ihnen hin. Er führt sie dahin. Warum ist das wichtig? Weil Jesus immer der war, der ihnen vorangegangen ist, der sie geleitet hat, der sie gelenkt hat. Diese letzten drei Jahre, die sie mit ihm verbracht haben. Jesus geht voran. So. Und er führt sie auf diesen Berg. Das Zweite, was wir lesen, ist, er hebt die Hände über sie und segnet sie. Er macht das Gleiche, was er die ganze Zeit gemacht hat. Er spricht und handelt Gutes in ihr Leben hinein. Das ist Segen. Er spricht und handelt Gutes in ihr Leben hinein. Und während er das tut, passiert noch etwas. Die Neue Genfer übersetzt, und ich mag die Übersetzung, an dieser Stelle müssen wir aber trotzdem nochmal korrigieren, er wurde von ihnen weggenommen, zum Himmel emporgehoben. Das klingt jetzt passiv, ist auch grammatisch passiv formuliert. Ja, das klingt so ein bisschen so, als wenn jemand Jesus nimmt und den so in den Himmel hochhebt. So als wenn Gott von oben kommt und er nimmt Jesus und hebt ihn in den Himmel hoch. Er wurde weggenommen. Aber das Schöne an der Neuen Genfer ist, wenn sie versucht, eine Szene zu beschreiben, allerdings merkt sie, okay, wir werden hier ungenau, dann gibt sie an der Seite nochmal an, was steht da wörtlich. Wörtlich steht hier, er entfernte sich von ihnen. In den Himmel emporgehoben. Ja? Und ihr merkt, das ist gleich anders. Das ist aktiv. Jesus entfernt sich. Das heißt, das ist eine bewusste Entscheidung von Jesus, in diesem Fall nicht einfach zu sagen, Vater, beam mich hoch, und auf einmal löst er sich auf. Hätte er ja machen können. Oder er sagt, oh, guckt mal, ein Reh. Oh, es funktioniert nicht mit euch. Aber alle gucken sofort hin, sie gucken wieder zurück und Jesus ist weg. So, hätte er ja machen können, macht er aber nicht. So ist das häufig in Jesus-Verfilmungen irgendwie. Die Jünger gucken auf einmal, oh, wo ist er denn geblieben? Das ist nicht das, was passiert. Sondern was hier beschrieben wird, ist, dass Jesus dem Himmel empor schwebt. Aktiv, bewusst. Warum? Warum macht er das? Der Himmel ist doch nicht da oben, das wissen wir. So, warum trotzdem? Weil Jesus eins deutlich machen will. Ich gehe wieder auf meinen Thron. Ich bin der lebendige Gott, der ewige Gott, der allmächtige Gott, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, dich und mich, jede Blume, jeden Schmetterling. Und ich gehe wieder auf meinen Thron. Und ich regiere. Und das sehen sie, als er sich emporhebt. So. All diese Majestät, die da drin steckt. Und warum wissen wir das? Weil das Teil dieser Aussage ist, weil Lukas genau in diesem Augenblick, als unser Blick so nach oben in die Wolken geht und Jesus auf einmal verschwindet, gibt es einen Kameracut, er richtet die Kamera auf die Jünger und er berichtet uns die Folgen dieses Ereignisses bei den Jüngern. Und jetzt wieder drei Dinge, die passieren. Erstens, die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Proskyneo steht da, ist ein Verb. Sie werfen sich nieder und beten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, das ist das Zweite, von Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. So, damit endet das. Die erste Reaktion der Jünger ist, dass sie sich auf den Boden werfen und Jesus anbeten. Was bedeutet das? Für jeden Juden, der diesen Text liest, bedeutet das Gotteslästerung. Einen Menschen anzubeten ist Gotteslästerung, wahrscheinlich in jeder Religion der Welt. So, Gotteslästerung. Es sei denn, Jesus ist nicht irgendein Mensch. Er ist auch nicht ein Mensch, in dem Gott irgendwie besonders nahe kommt, sondern er ist der Mensch, in dem Gott Mensch geworden ist. Das ist die Aussage an dieser Stelle. Gott war unter uns, ganz nah. Er ist mitten unter uns. Jesus ist Gott. Und das Zweite, was daraus resultiert, ist Gehorsam. Sie kehrten nach Jerusalem zurück voller Freude. Warum ist das jetzt Gehorsam, nach Jerusalem zurückzukehren? Ganz einfach, die Jünger kommen nicht aus Jerusalem. Wahrscheinlich keiner von ihnen. Die kommen aus Galiläa und aus anderen Orten. Aber Jerusalem, sie hätten doch nach dieser Situation, wäre es doch sehr leicht gewesen zu sagen, und die Jünger kehrten wieder zurück nach Hause, wo sie herkamen, zu ihren Familien und ihrer Arbeitsstätte. Aber das ist nicht das, was passiert ist. Sondern sie machen das, was Jesus ihnen gesagt hat. Geht in die Welt und erzählt allen Menschen von mir. Und der erste Schritt ist, geht nach Jerusalem und wartet, bis ihr dafür den Heiligen Geist habt. Gehorsam beginnt häufig mit einem kleinen Schritt, den Willen Gottes für unser Leben ernst zu nehmen, in einem kleinen ersten Schritt. So, und dann lesen wir das Dritte. Sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Eulogeo ist das Wort. Sprich, logeo, reden, eu, gut. Gut reden. Und das ist die wörtliche Übersetzung von Eulogio, das, was da steht. Und gut reden, das meint einmal gut zu jemandem reden, das heißt ihn loben, ihm danken, ihn preisen und verehren. Oder eben gut über jemanden reden, also gut von jemandem reden, jemanden bekennen. Und beides haben sie getan. Sie haben Gott gepriesen, mit ihrem ganzen Leben wollten sie ihm die Ehre geben. Und das Zweite, sie haben anderen Menschen davon erzählt, wie großartig Jesus ist. Und dass Gottes Liebe in Jesus zu uns gekommen ist. So, damit endet das Lukas-Evangelium. So, das ist das Ende, das fulminante Ende von Lukas, wie ich finde. Aber die Frage ist, warum endet er genau mit dieser Szene, mit dieser Beschreibung? Das Erste, Lukas ist Historiker, eigentlich Arzt, da haben wir den Arzt wieder, vom Anfang. Aber er versteht sich, als er das Evangelium schreibt, als Historiker. Und er beschreibt historische Fakten. Das ist einfach das, was passiert ist. Das ist der erste Punkt. Aber er hätte ja weiterschreiben können oder andere Dinge noch erzählen können. Er wusste ja, er schreibt ja deutlich später, er wusste ja, was alles sonst noch passiert ist. Aber warum hört er hier auf? Ich glaube, da liegt ein großer Punkt drin. Er beschreibt, glaube ich, die Folgen des Evangeliums für unser Leben. Nicht nur für das Leben der Jünger, sondern auch für uns heute. Das Erste ist, wenn wir Jesus begegnen und wenn wir das Evangelium hören, dann sollte Folgendes passieren, dass wir erkennen, dass Jesus Gott ist. Dass in Jesus die ganze Gegenwart und Liebe Gottes zu uns gekommen ist. Und wenn das passiert, das ist die neue Überschrift, ja? Dann füllt sich das weiße Blatt mit einem neuen Kapitel. Dann beginnen wir auf einmal zu entdecken, dass Gottes Wille uns wichtig wird. Warum? Weil es der lebendige Gott ist, der es uns sagt. Stellt euch vor, jetzt im Moment, jetzt haben wir nicht so viele Wolken, jetzt wollte ich gerade sagen, in der Vorbereitung habe ich noch gedacht, jetzt gehen die Wolken auf. Naja, sind aufgegangen, wie praktisch. Jesus kommt auf einmal runter, steht hier mitten vor euch, sagt, lasst den Olli mal kurz beiseite und jetzt sagt er euch, pass auf, ich erzähle dir jetzt mal ganz kurz, wie dein Leben gelingt, wofür ich es geschaffen habe. Wie ich das geplant habe, dich und diese Welt. Und wie dein Leben funktioniert. Was immer er sagt, was dann kommt, wirst du es tun? Wenn es der lebendige Gott ist, egal was er sagt, ich hoffe, dass ich nicht so bescheuert wäre, es nicht zu tun. Gott sagt es. So. Da kommt. Und das ist nicht so ein verkniffenes, die reagieren nicht mit so einem verkniffenen Gehorsam so, wie das so manchmal ist, wenn du den Kindern sagst, geh mal dein Zimmer aufräumen. Na gut. So. Sondern voller Freude gehen sie nach Jerusalem. Voller Freude, weil ich weiß, Gott will das Beste für mich. Ihr habt gerade die beste Botschaft gehört. So. Und dann ist das Dritte, es beginnt ein neues Leben zu Gottes Ehre. Das ist das, was Lukas beschreibt, wie Lukas sagt, so reagieren Menschen, die ganze Sache mit Jesus machen, weil sie das Evangelium gehört haben und Jesus, Gott in Jesus begegnet sind. Und er beschreibt dann in der Apostelgeschichte, hat er ein paar Jahre später geschrieben, dann die Auswirkungen im Leben dieser Jünger und beschreibt, wie sie losgehen und sich Lebensgeschichten auf ewig verändern. Aber wir kennen das nicht nur aus der Apostelgeschichte, wir kennen das auch aus dieser Welt. Ich kenne Menschen, die in Ländern leben oder aus Ländern kommen, wo sie aufgrund ihres Glaubens an Jesus verfolgt werden. Als sie die Entscheidung getroffen haben, Jesus zu folgen, als sie zum Glauben gekommen sind, ist Folgendes passiert in ihrem Leben. Sie wussten, ich werde wahrscheinlich aus meiner Familie ausgeschlossen, gesellschaftlich ausgeschlossen. Möglicherweise drohen mir Repressalien, vielleicht Haftstrafen oder Schlimmeres. Es gibt Länder, da wirst du aufgrund deines Glaubens an Jesus nicht nur verfolgt, sondern auch hingerichtet. Und diese Menschen sagen, ein neues Kapitel hat begonnen. Wie auch immer sich diese neue Seite füllt, ich mache ganze Sache mit Jesus, weil ich weiß, wer er ist. Er ist der lebendige Gott und es lohnt sich, mit ihm zu leben. Auf der anderen Seite kenne ich Menschen, die im tiefsten Zerbruch ihres Lebens gemerkt haben, dass sich ein neues Kapitel aufgemacht haben. Die von Krankheiten heil geworden sind, die von inneren Bindungen von Abhängigkeiten, Drogen oder von irgendwelchen Sätzen, die sie immer gehört haben, so wie die Sätze, die wir am Anfang gehört haben, heil geworden sind, weil ein neues Kapitel aufgeschlagen wurde in ihrem Leben, als sie angefangen haben, mit Jesus zu leben, wo sie alles verändert hat. Aber Jesus bringt auch ein neues Kapitel in Kulturen. Für uns in Deutschland, in Westeuropa ist das ja relativ normal. Wir sitzen hier und feiern, bekennen unseren Glauben, können hier gemeinsam feiern in aller Öffentlichkeit. Wie gesagt, ist nicht in der Welt, ist das nicht normal, ist nicht der Normalzustand, aber für uns ist das normal. Aber auch unsere Kultur. Wir denken immer, ja, wir sind so eine humanistische Kultur. Ja, denkste Puppe. Der Humanismus, die Kultur, in der wir leben, die Freiheit, die wir genießen, Menschenwürde, Menschenrechte, ein Sozialstaat, wo man sich um die Schwachen, um die Kranken, um die Alten kümmert. Ja, das ist doch nicht aus dem Humanismus gewachsen. Der Humanismus ist aus den christlichen Werten gewachsen. So wird ein Schuh draus. Und wer das vergessen hat, der sollte schleunigst noch mal Geschichtsunterricht nehmen. Der christliche Glaube und die Werte, die daraus entspringen, haben in unserer Kultur ein komplett neues, eine neue Seite, ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und was wir an vielen Stellen genießen, auch mit Gleichberechtigung und vielen anderen Vorzügen, ja, das ist die Folge des Evangeliums, des neuen Kapitels, was Gott aufgeschlagen hat, auch in unserer Kultur. Das Evangelium ist die verändernde Kraft, die neue Überschrift, mit der sich alles ändern kann. Und das gilt auch für uns. Das ist das, was Lukas am Ende beschreibt. Auf einmal endet eine alte Geschichte und eine neue beginnt. Und ich feiere das total. In meiner Bibel hier kommt danach tatsächlich sogar eine weiße Seite. Könnt ihr das sehen? Ja? Hier endet das Lukas-Evangelium und das nächste, ich finde es eine ganz kluge, ich weiß gar nicht, ob da jemand drüber nachgedacht hat, da steht Notizen drüber, okay, vielleicht dafür. Aber dass da eine neue weiße Seite steht, das war für mich wie ein prophetisches Bild heute Morgen, als ich das plötzlich entdeckt habe, heute Morgen gedacht habe, ey, da ist ja eine weiße Seite, wie großartig. So. Lukas entlässt uns mit dieser Beobachtung, dass das Evangelium von Jesus und die Begegnung mit ihm und die Erkenntnis, dass in ihm der lebendige Gott gegenwärtig ist, dass das das ganze Leben verändert. Und er fordert uns damit aber auch mit dieser weißen Seite zu folgender Frage heraus. Was ist mit dir? Was ist mit mir? Was ist mit meinem Leben? Ist da was neu geworden? Hat eine neue Überschrift sich in mein Leben schreiben können und eine neue Geschichte beginnt sich zu erzählen? Oder ist es einfach so gewesen, dass ich irgendwie den Glauben an Jesus noch dazugenommen habe, aber die alte Geschichte schreibt sich eigentlich weiter? Mit all den Krankheiten, mit all den Problemen, mit den Herausforderungen und auch mit den falschen Prägungen und den kaputtmachenden Überschriften in meinem Leben. Oder habe ich gesagt, ich schlage diese Seite. Hier, Tim, du bist nichts wert. Kannst du deinen Namen eintragen? Ich schlage sie zu. Und da steht das, die neue Überschrift, eine neue Hoffnung und ein neues Leben. Ihr Lieben, was ändert sich, wenn du diese Überschriften, die das Evangelium schreibt, in deinem Leben ernst nimmst? Dass Gott Mensch geworden ist, um dir nahe zu sein. Was steht da drüber, wenn dein neues Kapitel, du kannst es heute ausschlagen, wenn über deinem neuen Kapitel steht, Gott ist dir nah. Oder wenn du das aus dem Evangelium lernst, dass in Jesus seine Lebensgeschichte und zeigt, wie wir mit Gott leben können, wie gelingendes Leben aussieht. Gelingendes Leben bricht auf. Oder sein Tod am Kreuz. Wir haben da, Henrike hat uns da heute Morgen mit reingenommen, passt wunderbar. Wenn du aus dem Kreuz heraus die Überschrift entdeckst, so sehr liebe ich dich. Und daneben ist ein Bild von Jesus mit ausgebreiteten Armen am Kreuz. So weit geht meine Liebe für dich. Du bist erlöst. Neues Leben ist möglich. Oder die Auferstehung. Du darfst wissen, wie deine Geschichte weitergeht. Ewiges Leben, von heute bis in Ewigkeit. Was ändert sich mit so einer Überschrift in deinem Leben? Oder mit solchen Überschriften wie: Ich bin immer bei dir. Wie sehr brauchen wir solche Überschriften? Was ändert sich ganz konkret, wenn du heute zulässt, dass Gott eine alte Überschrift wegwischt und eine neue hinschreibt und du von dieser neuen Überschrift sich eine neue Geschichte erzählen darf, die dein Leben vollkommen auf den Kopf stellt? Das ist deine heutige Situation. Hast du eine Vergangenheit? Ja. Gibt es Schmerz und auch schmerzhafte Prägung darin? Bestimmt. Auch wenn ich nicht jede eurer Geschichten kenne, aber das, so ist diese Welt. Das ist heute eine neue Überschrift und ein leeres Blatt. Und wenn du das ernst nimmst und es zulässt, kann heute eine neue Geschichte erzählt werden, die mit einer neuen Überschrift beginnt. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Ich wünsche dir dieses Abenteuer, voll Freude, wie die Jünger, zu entdecken, was Gott für dich bereithält. Nicht irgendwann, heute. Amen.